möchte Sie alle grüßen und freue mich, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, an diesem Tag des Herrn, den Herrn zu preisen. Und es ist so schön, dass unsere Kinder beginnen.
Wir möchten Sie mit einladen, in den Refrain einzustimmen. Und zwar heißt der: Freude steckt an, Freude tut gut, Freude an Gott gibt jeden Tag neuen Mut. Freude steckt an, Freude tut gut, Freude bekommt, wer Gottes Willen tut. Hören Sie einfach ein paar Mal zu, wir singen es ein paar Mal und dann können Sie mit einstimmen.
Das mit der Freude gehört auf den heutigen Sonntag. Jubilate, grüße Sie mit dem Wort. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Nachdem wir letzten Sonntag eine Welturaufführung hatten, war diesmal auch wieder eins der Lieder. Welches erste oder das zweite? Das erste war ein zum ersten Mal gesungenes Lied. Freuen wir uns. Aber jetzt singen wir ein bekanntes Lied. Lobe den Herrn, alle, die ihn ehren. 347. Die Verse 1 bis 3 und dann 6 bis 8. 347. Wir haben Grund zum Danken, wir wollen beten. Lieber Herr, wir haben deine Güte auch in den letzten Tagen wieder so überwältigend erfahren, auch in den ganz alltäglichen Dingen dieser Welt. Wir wollen dich preisen für die Schönheit der Frühlingsblüte, für den Sonnenschein und dass du uns das Leben schenkst. Und den Frieden unserem Land erhalten hast. Gerade in diesen Tagen können wir nur dir danken, dass du uns Frieden und Freiheit gibst, auch zur Entfaltung unserer ganzen Gaben. Aber das ist uns jetzt wichtig, dass wir dir zur Ehre leben, dass du zu uns reden kannst und dass unser Leben nicht nutzlos vergeudet wird, sondern ein Lobpreis wird für dich. Und da öffne uns die Ohren, dass wir auf dein Wort hören können. Und was uns betrügt, das dürfen wir dir jetzt in der Stille sagen. Auf dich traue ich, und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht. Amen. Wir wollen miteinander den 23. Psalm beten. Ich habe mir überlegt, was wir denn heute passen zu dem Thema und führen, wohin du nicht willst. Und dann habe ich gedacht, das ist das Naheliegendste, wie Gottes Führungen in unserem Leben ablaufen. Psalm 23, viele werden ihn auch auswendig können. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Und nun singen wir das schöne Lied, wie lieblich ist doch mein, 370. Wir singen die Verse 1 bis 4, das sind alle. Und das passt so in den Frühling hinein, 370. Johannes 21, der auferstandene Jesus begegnet Petrus. Wir hatten zuerst vor 14 Tagen den Abschnitt, als es um die Bewältigung der Schuld ging, wie zart, feinfühlig und mit Würde Jesus auf den Petrus zugeht, wie natürlich Jesus ist, wie er zum Essen einlädt. Und dann am letzten Sonntag hatten wir, auf was alles ankommt, hast du mich lieb. Das Liebesverhältnis zu Jesus. Und jetzt von Vers 18 bis 22. 18 bis 22. Und wieder eines dieser Worte, die Jesus ganz besonders herausgehoben hat durch dieses Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir zu Petrus, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte Jesus aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Dreimal hat Petrus diesen Ruf gehört. Und das ist auch ein Wort für Christen. Ich kann es nicht oft genug hören. Das ist die Orientierung und die Zielbestimmung meines Lebens. Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. In der letzten Zeit ist mir aufgefallen, bei Gesprächen oder beim Zeitungslesen, wenn man so genau hinblickt, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben mit dem Erscheinungsbild der Kirchen. Und dann sagen sie, wenn so die Christen sind, will ich nichts damit zu tun haben, ich kann nicht glauben oder ich möchte kein Christ sein. Ich möchte Sie jetzt heute bitten, dass Sie sich nicht vom Zerrbild und auch von den Fehlern der menschlichen Organisationsformen abhalten lassen. Die hat ja auch Jesus heftig kritisiert in der damaligen Zeit, die Versammlung der Frommen. Es geht heute Morgen. Und so geht es im ganzen Evangelium immer nur um eine Begegnung mit Jesus. Und da entsteht Glauben. Jeder Mensch wird von Jesus gerufen, von Jesus angesprochen. Alles andere ist nicht im Blickfeld. Und welch eine Veränderung hat das im Leben des Petrus gewirkt? Welch eine Veränderung hat das im Leben der anderen Menschen bedeutet? Ich kann Ihnen heute Morgen nur ganz schwach das andeuten. Wenn Sie die größten Energiekräfte dieser Welt nehmen, etwa die großen Naturgewalten, die Strahlkraft der Sonne oder die Kräfte, die die Planeten auf ihren Bahnen halten, dann ist das alles nur schwach im Vergleich zu der Kraft, die Jesus in Ihrem Leben wirken lassen will. Es ist die Kraft der Auferstehung, die einst Jesus aus dem Grab geholt hat. Die mächtigste Kraft in dieser Welt. Irgendwo neulich habe ich einen Satz aufgeschnappt, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, irgendwo auch im Radio oder wo, wo es hieß, die Menschen heute warten, dass die Christen ihnen einen neuen Horizont der Hoffnung bieten können. Da ist er doch. Es gibt eine Kraft, die größer und gewaltiger ist, als alle Menschen je sich vorstellen können. Jesus, der als der auferstandene Herr in das Leben von Menschen hineingreift. Und was hat er aus Persönlichkeiten gemacht? Wie hat er sie geprägt und gestaltet? Wie hat Jesus Unmögliches in Gang gesetzt? Und da auf einmal kommt Hoffnung und Zuversicht auf. Da auf einmal geschieht etwas. Das wird hier erzählt. Der auferstandene Jesus, der mit diesen Jüngern nach der Auferstehung die Gespräche führt und die entdecken auf einmal, da, dem müssen wir vertrauen. Und wenn wir ihm vertrauen, dann haben wir Teil an seiner Siegeskraft. Für uns heute spielt das eine ganz große Rolle mit dem Selbstvertrauen. Wir brauchen Selbstvertrauen, wir wollen unseren Kindern Mut machen, dass sie Selbstvertrauen haben. Aber das lässt sich ja hier ganz schön zeigen, dieses Selbstvertrauen, das ja der Petrus in einer ganz außergewöhnlichen Form hatte. Er war ein kühner und ein unerschrockener, mutiger Mann, der vor keinem Einsatz zurückgeschreckt ist. Dass das alles lächerlich ist vor dieser gewaltigen Kraft Jesu. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Sind Sie in dieser Lebensverbindung mit Jesus Christus, sind Sie dort, wo er mit seiner Kraft in Ihnen wirken kann? Jetzt möchte ich es nochmal sagen, darum ist das so schön. Heute Morgen sagte jemand zu mir, ihm gefällt das so in unserem Gottesdienst, da wird es so von den Schwächen geredet. Das ist ja gerade der Grund, warum wir unbekümmert von unseren Schwächen reden können. Nicht, dass wir sie nicht hassen und dass es uns leid ist und wehtut, dass wir so oft versagen. Aber so haben doch auch damals die Jünger Jesu offen von ihrem Versagen erzählt, weil sie so begeistert waren, hingerissen und fasziniert von der neuen Kraft Jesu, dem sie vertrauten, dessen Kraft sie erlebt haben. Dann sind sie hinausgezogen in die Welt. Und was haben sie bewirken dürfen? Das Evangelium ist die einzige neue Kraft in dieser Welt, die was verändern und bewirken kann. Wo sind Menschen, die Jesus vertrauen, die das erleben und entdecken? Und gerade dann der Petrus war ja eine Gestalt dieser Fischer, der plötzlich zum Schifforganisator der urchristlichen Gemeinde wurde. Ein Mann, dem man als Leiter grenzenlos vertraut hat, der anerkannt war, ein Evangelist besonderer Gaben, der an einem Tag Tausende zum Glauben führen durfte. Warum? Dieser schwache Versager, weil Jesus der Auferstandene in seinem Leben drin war. Jesus muss in unserem Leben Raum gewinnen und er will bei uns in unserem Leben Eingang, was uns zu Persönlichkeiten macht. Was ist das? Dass Jesus Christus in uns wohnt, dass wir ihm vertrauen, dass er unser Herr ist und dass wir ihm gehören. Jetzt möchte ich es an drei Punkten wieder zeigen, wie das sich ganz konkret auswirkt. Das erste, nie mehr allein, nie mehr allein. Das sagt Jesus im Vers 18 zu Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du, wo du hin wolltest, selber. Du hast das selber in die Hand genommen. Übrigens, das ist gar keine Frage des Alters. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, bei den Älteren ist es sogar so, dass sie noch mehr in der Sturheit verhaftet sind als junge Menschen. Und ich kenne das auch, wie Menschen in den letzten Jahren ihres Lebens mit einer großen Ruhe sagen, ich möchte mein Leben selber meistern. Sie brauchen keinen Heiland, dem sie sich anvertrauen, von dem sie sich führen lassen. Sie können alles allein. Und sie machen das, ich weiß schon, wie es richtig ist. Und ich mache das. Das war der Weg des Petrus. Und Jesus sagt, wenn er ins Leben der Glaubenden tritt, dann wird an dieser Stelle was verändert. Nicht mehr allein. Und das ist ja das Bezeichnende, dass der Petrus zu einem Felsen wird, an dem Wellen und Sturm sich brechen kann. Dass er fest wird. Dem Augenblick, wo ich nicht mehr selber mein Leben führen will, sondern ganz allein gehorsam auf Jesus vertraue, dem ich diese Autorität in meinem Leben anerkenne. Sag Jesus, du sollst mein Chef sein. Ich möchte in großen und in kleinen Dingen bloß noch bedingungslos dir vertrauen und dir gehorsam sein. Jetzt macht das ja manchen unter uns immer wieder Schwierigkeiten, die sagen, wie ist denn das mit der Bekehrung? Muss das jetzt ein Datum sein, das man irgendwie nennen kann? Verfolgen wir es doch mal bei Petrus. Bei ihm war es ein klares Datum, obwohl das bei Ihnen ganz anders laufen kann. Aber irgendwann muss man ja doch wissen, will ich mein Leben selber führen, in eigener Regie, oder will ich ein gehorsamer Jünger Jesus sein, der ihm nachfolgt. Und bei Petrus war das ja ein ganz entscheidender Punkt, als er sich vor Jesus auf den Boden warf. Herr, gehe vor mir hinaus. Und Jesus sagt, nein, komm, ich möchte dich zu einem Menschenfischer machen. Er folgt Jesus nach und auch in der Jesus-Nachfolge gibt es viele Gefährdungen und Versuchungen, wo dieser Petrus immer wieder ohne Jesus und an ihm vorbei seine Dinge plant. Was ist das? Ein rührender Eifer, muss man sagen. Man gewinnt den Petrus. Man sieht sich in diesem Spiegelbild ja immer fortwährend selber. Ein Mann, der für Jesus Großes schaffen will, der vorwärts stürzt und hineinschlägt und sagt, Herr, du kannst dich auf mich verlassen. Der sogar Jesus bevormunden will und sagt, Herr, das darf dir doch nicht passieren, dass du sterben musst. Da werde ich schon vor dich hinstehen und dich verteidigen. Wie lang hat er gebraucht, bis er gemerkt hat, ich lebe in jedem Augenblick von der Stärke, Güte und Gnade meines Herrn. Sehen Sie, dass das die Hauptnot von Christen ist, die ihren Weg gehen. Die Hauptnot von Gemeinden und Kirchen. Dass Sie wissen, wir hängen allein auf Gedeih und Verderb von Jesus ab. Nicht wir, sondern er ist doch der Entscheidende, der uns führt. Und ich möchte mich ganz ihm anvertrauen und ihm ganz gehorchen. Der Petrus sprüht von einer Aktivität und von einer Vitalität und ist so begeistert, was er alles machen kann. War alles nichts. Nutzlos. Es muss uns mal zum Denken geben, dass die Fülle der Aufgaben, die wir haben, gar nicht das ist, was Jesus will, sondern komm, ich bin doch in deinem Leben da. Wir hatten gestern die Trauung von unserem Tobias Ehret, der aus unserer Gemeinde stammt und Vikar ist. Und es war so schön, wenn man das auf einmal auch in der Trauung nochmal sagen kann, das war der Wunsch für ihren Trautext, dass das eine Frucht ist, was wir vollbringen. Nein, das ist gar nichts, was wir machen, sondern das wächst aus der Jesusgemeinschaft heraus, aus dem Glauben, aus der Liebe, auf einmal das, was letztlich Bestand hat, unser Leben groß macht. Sind wir überhaupt bereit, darauf zu achten? Lass dich doch führen, lass dich doch vom Herrn führen. Da steht ein Wort, du wandeltest, wo du hin wolltest. Du wandeltest. Da denke ich immer an den Hans Dampf in allen Gassen. Du warst einer, keine Feier ohne Meier. Du warst immer vorne dran. Und vielleicht wirst du mal klug und weise und merkst, dass gar nicht das Viele wichtig ist und das Klagen über das Überarbeitetsein, sondern bloß das eine, das heute Not ist. Und ich will das all denen sagen unter Ihnen, die sagen, ich habe nicht mehr meine Jugendspannkraft und ich bin angeschlagen mit meiner Gesundheit. Jetzt kann die fruchtbare Zeit Ihres Lebens beginnen. Je mehr Sie sich an Jesus hinklammern und sagen, du musst mich führen. Dorthin, wo du nicht willst, wo um keinen Preis hin will, um gar keinen Preis möchte dahin. Es ist ja bei mir oft in meinem Glaubensleben, kann ich so genauso erzählen, das Pendel zwischen zwei Extremen. Auf der einen Seite von einer ungeheuren Vitalität und jetzt müssen wir alles machen. Und wenn wir dann auf einmal merken, dass wir da nicht weiterkommen und wir stoßen gegen Betonmauern, dann ziehen wir den Kopf ein und sagen, es hat alles keinen Wert mehr. Dann fallen wir in die Depression runter. In der eigenen Feuerkraft sind wir losgerannt und jetzt fallen wir in die Tiefen. Es hat alles keinen Wert. Wir bringen gar nichts fertig. Und bis wir endlich zur Besinnung kommen, sagen, halt mal. Jetzt wäre doch das eine nur nötig, dass ich ganz schlicht auf Jesus traue. Und ihm folge und ihm gehorsam bin. Was kann er jetzt aus mir machen? Ein anderer wird dich binden, gürten und führen, wo du nicht willst. Und darum sind die Augenblicke, wo sie, dass sie wie vor den Kopf gestoßen sind, ganz heilsame Momente, wo Jesus ihnen das neu zeigen will. Ich will dich doch führen. Ich will aus deinem Leben etwas Neues machen. Also nie mehr allein. Nie mehr allein. Genieren Sie sich an Jesus. Ohne Jesus sind Sie eine Null. Nur mit ihm sind Sie was. Wenn er Ihnen vorangeht. Nie mehr nach dem eigenen Kopf. Das ist jetzt das Nächste. Nie mehr nach dem eigenen Kopf. Ich habe nichts gegen unser Denken und wir freuen uns und benutzen das ja auch gerne. Wir sind ja alle so kluge Leute. Nur hat unser Verstand ganz große Schwierigkeiten, die Pläne Gottes zu ergründen. Und das ist die Schwierigkeit. Und deshalb sagt Jesus, nicht nach deinem Kopf soll es gehen, sondern dorthin, wo du nicht willst, will ich dich führen. Das mit der Führung ist ein Thema, das alle Christen brennend interessiert. Und man muss sich ja mal gründlich damit beschäftigen. Wie führt uns Gott? Und da sagt einer, wenn ich es nur genau wissen würde, soll ich jetzt ins Altenheim oder soll ich in meiner Wohnung bleiben? Soll ich den heiraten oder den anderen? Wenn mir Gott nur ein ganz klares Merkmal geben würde. Und manche zergrübeln sich. Soll ich in meinem Beruf bleiben oder soll ich in die Mission gehen? Und sagen, da gibt es eben keine klare Führung. An was erkennt man das? Ist richtig. Es gibt auch eine innere Führung. Die erlebe ich auch oft. Dass man plötzlich den Eindruck hat, du solltest da anrufen. Und dann merkt man nachher, das war Gott gegeben. Das war eine innere Eingebung. Das macht Gott. Nur ist riskant. Warum ist riskant? Weil das sich leicht verwechseln kann mit meinen eigenen Wünschen, mit meinen natürlichen Gefühlen. Ich kann das schlecht trennen, was sind Eingaben Gottes und was ist mein Fleisch, das ganz simpel etwas wünscht. Kennen Sie auch, da kommt man plötzlich in Probleme. Und manche, die sagen, da hat Gott mich so geführt, wo man denkt, oh, das ist doch von dir, von deinem schlechten Herzen gekommen und nicht von Gott. Deshalb ist ein Kennzeichen der Führung, und da können Sie drauf gehen, wenn uns Gott Wege führt, die uns nicht passen, und Sie haben den Eindruck, das ist von Gott, dann sind Sie von Gott, weil es ja nicht nach unserem Gefühl geht. Da kann man sagen, so wie beim Petrus, das ist von Gott. Und jetzt müssen wir das lernen, gerade auch etwa Leiden und unbequeme Dinge, Misserfolg oder Pannen in unserem Leben zu akzeptieren und sagen, du, da hat's uns der Herr geführt. Man kann sie ja ertragen, so wie wir es oft ertragen, zuerst vielleicht zähneknirschend, murrend, warum legt mir Gott das auf? Und dann passiert das größte aller Wunder, dass man sagen kann, Herr, es sind Wege, die du mich führst. Gerade die schweren und unbequemen Dinge. Ich habe heute darauf verzichtet, ich habe extra mir noch ein paar angelesen, Geschichten, da wo man manchmal gar nicht mehr drüber reden kann, wo Menschen in der größten Not, eine Mutter verliert ihr Kind und sagt, das ist von Gott. Ungeheuer. Gott führt mich den Weg. Und jetzt darf ich seine Herrlichkeit auch sehen. Und das möchte er sich wunderbar an mir verherrlichen. Das sind seine Wege. Ich will das nicht bloß ertragen und leiden dulden, sondern ich möchte das erkennen, wie er mich auf diesem Weg segnet. Helmut Gollwitz hat ja ein Buch geschrieben, Führen, wohin du nicht willst, und erzählt über die grausamen Erlebnisse in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft. Aber in diesem Büchlein, das viele von Ihnen sicher gelesen haben, schreibt er auch drin, nie in seinem Leben hat er so häufig, gerade in den ganzen dunklen Augenblicken, den Eindruck gehabt, so ist mir Gott noch nie begegnet, wie dort in diesen Tiefen. Und darum führt uns der Herr diesen Weg. Ich finde das ganz entscheidend wichtig, dass ausgerechnet im Johannesevangelium nach der Auferstehung Jesu dieses steht, dass er seinen Lieblingsjünger führt, wohin du nicht willst. Den Petrus, also hat er einen anderen Liebling. Jesus hat ja keine Lieblinge, sondern einen seiner wichtigsten Vertrauensleute. So führt, dass sie keine Wunder erleben, sondern durch Not und Leiden geführt werden. Er soll einen Lobpreis darstellen mit seinem Leben. Ein Choral auf zwei Füßen, habe ich früher mal gesagt. Ein Choral auf zwei Füßen. Ich würde Gott viel lieber preisen mit Zimbeln und mit Orgelklang und so. So wäre es uns allen. Und Gott sagt, warte mal, ich möchte das in dein Alltagsleben hineinmachen. Darum führe ich dich so schwierig. Und ich hoffe, dass jetzt in diesem Gottesdienst plötzlich bei Ihnen ein Aha-Erlebnis stattfindet. Jetzt begreife ich es. Warum bei mir sich diese Dinge nicht gelöst haben, die eine Wunde ohne Ende sind. Weil Gott sich gerade darin vor ihnen verherrlichen will. Ich will dich führen. Das sind nicht böse Umstände, sondern ich führe dich auch durch diese schwierige Zeit, damit du mich loben und preisen kannst. Auch unter Tränen, auch unter Schmerzen. Blumhardt hat einmal das Wort gesagt, wir würden unsere Kinder das Lied lernen, weil ich Jesus Schäflein bin, aber würden ihnen nicht sagen, dass man Wolle lassen müsse für den Heiland. Aber wollen wir heute begreifen. Der Herr ist nicht bloß da, um uns zu beschenken, sondern er will auch was von uns.
Das Lob soll dort aus unserem Munde kommen, gerade wo er uns auch schwere Wege führt. Jetzt will ich doch noch ein Erlebnis erzählen, aber Sie können ja selber einmal nachdenken, deine Biografien, die Sie kennen, von einem jungen Mann in USA, der hat eine Verantwortung bekommen für ein Heim elternloser Kinder. Und wie es da so geht, er hat dort in diesem Amt Schwierigkeiten bekommen mit dem Verwaltungsrat. Es ging um ganz ärgerliche Dinge, da ging es um die finanziellen Mittel, die nötig waren zum Unterhalt des Hauses und zur Versorgung der Lebensmittel. Der Vorstand hat die Mittel gekürzt, er hat sich furchtbar aufgeregt und hat gesagt, diese Querköpfe, diese kalten Leute, nicht? Hat sich geärgert, er hat gekündigt und ist in seiner Bitterkeit seelisch krank geworden. Ist nach England gegangen und hat in einer stillen Stunde in einer Kapelle vor dem Kreuz Jesu gesessen und hat plötzlich begriffen, dieses Kreuz Jesu zeigt mir die Liebe Gottes in mein Leben. Ich muss mich ändern, nicht die verkalkten Querköpfe in unserem Vorstand. Ich muss mich ändern. Es war Frank Buchmann, der Mann, der unendlich vielen Menschen in allen Nationen und Völkern zur Versöhnung, zu einem Neuanfang ihres Lebens geholfen hat, in der moralischen Aufrüstung. Nicht gewaltig, wenn ein Mensch plötzlich merkt, Ich bin da falsch, sondern ich muss merken, das ist ein Weg Gottes mit mir und da bin ich in der Erziehung Gottes und da will mich Gott segnen. Und das war auf einmal so befreiend und er hat das allen gesagt, die in diesen Spannungen, auch den großen politischen Auseinandersetzungen unserer Welt, oft in der Bitterkeit und der Frustration und im Hass bleiben, dass Gott neu macht, nicht nach deinem Kopf, sondern nach den Wegen Gottes geht es. Und nie mehr mit anderen vergleichen, das ist das Dritte. Nie mehr allein, nie mehr nach deinem Kopf, nie mehr mit anderen vergleichen. Kaum hat Jesus das zu Petrus gesagt. Er sagte, aber was ist dann mit dem Johannes? Johannes schreibt das ja immer, weil er das Evangelium verfasst, in dieser schönen Chiffre, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Wenn das schon beim Petrus so war, wie viel mehr bei uns? Also bei mir ist das so und bei Ihnen wahrscheinlich kein Stückchen anders, als Sie sagen, warum müssen andere dann nicht leiden? Warum geht's dem neben mir so gut und ich habe so schwer? Wir vergleichen fortwährend und wir halten das Gott vor, wir neiden das den anderen. Und wie hart ist die Seelsorge Jesu? Das finden Sie kaum im Evangelium aus dem Mund Jesu als an diesen Stellen. Was geht das dich an? Lassen Sie sich von Jesus zurechtweisen. Wie oft ist das eine Not, dass man bitter wird und Gott das vorhält? Warum führt er mich so schwere Wege? Was geht das dich an? Ein anderes Mal hat Jesus zu Petrus gesagt, weg Satan. Er hat immer wieder gemeint, er könnte den Herrn schulmeistern und beraten. Braucht er nicht. Und er will Jesus gar nicht haben, dass wir ihm dazwischen funkeln. Lass das. Meine Wege sind grundverschieden. Und du brauchst dich nicht vergleichen mit einem anderen. Du brauchst auch niemand anderen nachmachen und du brauchst auch nicht in die Fußstapfen eines anderen treten. Jesus hat mit jedem Menschen eine eigene Lebensführung. Er verteilt die Gaben verschieden. Das ist der größte Irrtum unserer Zeit, als ob die Menschen alle gleich wären. Die Menschen sind grundverschieden. Sie haben nur gleiche Rechte. Die Frage, was in unserer Gesellschaft gilt, aber wir sind von Gott grundverschieden ausgestattet. Mit den Gaben, mit den Fähigkeiten, mit der Gesundheit, mit der Lebensweise, ist alles grundverschieden. Und da brauchen Sie sich nicht auflehnen und nicht hadern. Auch wenn Sie sagen, ich trage eine tödliche Krankheit in mir. Der Herr will Großes durch Sie tun. Was geht's dich an, dich mit anderen zu vergleichen? Und was hat dieser Petrus werden dürfen? In den wenigen Jahren, die der Herr noch für ihn vorhatte, was für ein Märtyrer wurde er? Was hat er in Rom gewirkt? Man müsste jetzt miteinander mal die beiden Petrusbriefe lesen. Wie er das anderen deutlich machen konnte. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die großen Wundertaten Gottes, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Da war er so erfüllt. Jesus ist die Kraft meines Lebens. Von ihm her kann ich neu denken. Das gibt meinem Leben Strahlkraft und Weite. Auch wenn ich nur noch Stunden auf Erden zähle, ist nicht wichtig. Wenn ich nur mit Jesus verbunden bin und wenn er mein Leben gebrauchen kann. Und Jesus hat auch gar nie versucht, dem Petrus so ein Trostwort zu sagen. Armer, armer Petrus. muss zwar Märtyrertod leiden, aber es kann auch ganz schön sein. Wissen Sie, diese Trostworte, die dann wir meinen, die sind so klebrig dumm. Die helfen gar nicht. Sondern jeder Weg mit dem Herrn ist ein großer Weg, ein Segensweg. Und einmal haben die Jünger gesagt, Herr, was kriegen wir eigentlich dafür? Hoffentlich stimmt am Ende der Lohn. Und dann hat Jesus gesagt, der wird überwältigend sein, wenn ich einmal vor dem Angesicht Jesus sein darf und ihn sehen darf und bei ihm bin und nichts mehr mich von ihm trennen kann. Und darum ist kein Weg ein Opfer, auch nicht der Weg des Petrus, sondern ein Weg, wo man überwältigend die Kraft und die Macht Jesu erlebt. Und dazu ruft er uns, folge mir nach. Amen. Einer ist, an dem wir hangen. 221, das ist auch ein schönes Bild für den Glauben, sich so an Jesus Christus hinzuhängen. Wir singen die ersten beiden Verse und dann den fünften, den letzten Vers, 221. Wir wollen beten. Lieber Herr, du rührst auch bei uns an diese Wunden, wo wir vor dir versagt haben, wo wir immer wieder in die alten Fehler zurückgefallen sind und wo wir übel getan haben, wo wir gesündigt haben gegen dein Wort. Herr, verzeih uns unsere Selbstgefälligkeit, unsere Einbildung, unseren Hochmut und unseren Stolz, aber auch die Gefühle des Selbstmitleids und der Bitterkeit und des Hasses. Du rührst immer wieder an die Wunden, weil du uns beschenken willst. Du willst in unserer Schwachheit mächtig wirken. Und du willst uns zu Persönlichkeiten machen, die das Salz der Erde sind. Du möchtest uns gebrauchen, auch mit unseren Aufgaben und Beziehungen, jeden Tag dort, wo wir stehen. Und da möchten wir dich jetzt bitten, dass dieses Glauben bei uns, dieses Verbundensein mit dir immer stärker wird und immer mächtiger. Nimm du Besitz von uns und wirke in unseren Händen, in unseren Füßen, in unseren Gedanken, in unserer Zunge. Ja, Herr, dass wir ein Lobchoral werden für dich. Dass das Lob Gottes nicht verstummen kann. Und wir denken jetzt ganz besonders für die, die du durch schweres Leiden führst. Wir denken an die Kranken und die Pflegebedürftigen und die Alten. Dass sie das lernen, sich in deine Hände fallen zu lassen und von deiner Gnade zu leben. Und sich zu freuen, dass du sie nicht loslässt. Und dass alles an dir vorübergeht, dass das ein Segensweg ist, auch wenn es uns so gegen den Strich unseres Denkens geht. Dass das deine Führungen sind, du führst uns auf rechter Straße. Gerade dann, wenn es uns unbequem wird. Vielen Dank, Herr, dass wir das so lernen dürfen. Mach's uns ganz konkret bewusst. Heute und morgen, auch in den ganzen Schwierigkeiten, über die wir uns ärgern. Dass du da deine ganze Herrlichkeit vor uns offenbaren willst und uns segnest. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie nochmal Platz. Sie brauchen jetzt diesen blauen Veranstaltungszettel. Nächsten Sonntag, das gibt ja wieder eine Chance. Da müssen Sie natürlich so hell sein und sagen, da bringe ich meine Nachbarin mit. Das ist ja so eine Sache mit den Kindern da. Ganz Näheres im Notizenzettel. Dann auch die anderen Veranstaltungen. Am Konfirmationstag in 14 Tagen sind die Familien immer etwas dankbar, wenn sie da auf den zweiten Gottesdienst ausweichen können. Diese Veranstaltung der Juden für Jesus. Manche sagen, man dürfe Juden nicht missionieren, aber dürfen messianische Juden Juden missionieren. Meint doch, in der Meinungsfreiheit muss das möglich sein. Amerikanische Juden, die das ganze Jahr über durch die Städte Nordamerikas ziehen und von Jesus verkünden. Jetzt eine große Tour haben durch Osteuropa, aber auch durch westeuropäische Länder. Und dann kommt alles Nähere in diesen Blättern, die Sie da mitnehmen können. Jetzt möchte ich nochmal auf ProChrist hinweisen. Da liegen auch noch die Programme hinten. CVM-Haus, abends um 19:30 Uhr. Nicht wie im Notizenzettel steht 8 Uhr, sondern 19:30 Uhr. Und dann ganz besonders auch die Veranstaltung, die dann von Montag bis Samstag um 15 Uhr im Haus der Eidlinger Schwestern, ganz nah bei uns in der Danneckerstraße 48 sein wird. Nachmittags um 15 Uhr ist auch eine geschickte Zeit, wo manche vielleicht lieber benutzen als am Abend. Da liegen auch hinten noch die Zettel, damit man da informiert ist. Konfirmandenanmeldungen liegen noch hinten, Waldheim-Anmeldungen auch noch, wer die noch braucht. Freizeitanmeldung der jungen Leute, auch jetzt eine Freizeit, die sein wird. Das ist jetzt, wann ist die nochmal, Friederknecht? Der andere Freizeit, im Donautal. Wann? Himmelfahrt war das, richtig, wunderschön. Da haben wir hier einen Missionstag, schön. Dann, das Opfer heute ist von der Kirchenleitung für die Ökumene bestimmt. Und getauft wird im Taufgottesdienst um 11:45 Uhr Nicola Bianca Wagenbrenner aus der Blankensteinstraße 9. und bestattet wurde in der vergangenen Woche. Martel Mende, geborene Geiwitz, 82 Jahre, sie gehört zur Familie Hufendieck aus der Neuenstraße 171. Und wir hörten das Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und nun will Jesus mit ihnen gehen. Müssen Sie sich auch bewusst machen, was das heißt in den Schwierigkeiten und Nöten und Ängsten. Er geht mit ihnen. Er legt die Hände auf sie und segnet sie. Und will in seiner unbegrenzten Auferstehungskraft große Dinge in ihrer Schwachheit tun. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.